Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Wir wollen heute über das Thema sprechen, das Licht weitergeben. Dazu mit mir im Studio wieder der Olaf Schröer. Hat einen besonderen Grund, warum du heute da bist.
Ich freue mich, da zu sein.
Das ist lieb. Wir haben die erste Sendung zusammen gemacht. Lange ist es her.
Das ist wahr.
Und seitdem habe ich dich schon ein paar Mal hier gehabt. Heute zum Thema das Licht weitergeben. Ich möchte mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie wird das Licht weitergegeben, gerade am Ende der Zeit. Denn wir wissen, dass es am Ende der Zeit heißt, dass die Völker nochmal erreicht werden. Hatte ja Christus gesagt in Matthäus 24, ich will das mal kurz zitieren, in Matthäus 24, da sagt Jesus, was sozusagen die Bedingung ist, der Wiederkunft für das Ende der Welt. Da sagt er in Vers 6 und 7 oder 7 und 8 lese ich, da heißt es, oder von 6 bis 8, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also Christus sagt, ihr werdet das sehen, aber denkt dran, das ist nicht das Ende, das ist nur der Anfang davon. Und dann sagt er aber in Vers 14, du weißt bestimmt, was er in Vers 14 sagt.
Genau. Es wird gepredigt werden, das Evangelium in dem ganzen, zum Zeugnis für alle Völker in der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen.
Genau das wollte ich vorlesen. Genau. Genau. Also wenn das Evangelium um die Welt geht, dann wird das Ende kommen.
Genau.
Und das ist auch genau so ein bisschen das Thema, nämlich sprechen, über das ich mit dir sprechen möchte. Es wird am Ende das Evangelium um die ganze Welt gehen. Wie wird das aussehen? Also was muss noch passieren, damit das geschehen kann? Denn heute ist es ja für uns schwierig. Wie gehen wir das Evangelium weiter?
Ja.
Was muss noch kommen, damit das passiert?
Ja. Der Zweck, dass alle das Evangelium hören, ist der, dass jeder Mensch auf der Welt sich entscheiden muss. Ja, wenn Jesus wiederkommt, muss klar sein, die haben sich dafür entschieden und die dagegen. Und damit jeder sich entscheiden kann, muss das Evangelium auch allen Menschen verkündigt werden. Das Problem ist natürlich, dass wenn wir das mal hochrechnen, was wir jetzt tun, und wenn man dann noch überlegen müsste, wie viele Menschen sind noch nicht erreicht, dann würden wir noch viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht brauchen. Deswegen ist das nur möglich durch den Heiligen Geist. Ist sowieso, jede Bekehrung ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Kein Mensch kann sich bekehren ohne Gebet, ohne dass der Heilige Geist im Herzen eines Menschen wirkt. Mhm. Aber in der letzten Zeit ist es nur möglich, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, in besonderem Maße. Und da haben wir eine Verheißung in Joel 3. Und das gilt als eine Verheißung, die für unsere heutige Zeit gilt, für die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu. In Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und in Vers 4 steht dann noch am Ende, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, vor der Wiederkunft wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Und zwar der Zweck, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, ist, ja, und hier steht natürlich, dass man Träume und Gesichter hat, aber wofür sind die da? Damit Gott sein Werk zum Abschluss bringt, dass Gott uns benutzt, dass wir in Vollmacht das Wort verkündigen und dass Gott innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen das erreichen kann, was wir in Jahren sonst nicht schaffen würden.
Mhm. Das ist interessant, dass du Joel 3 zitierst, weil Petrus hat den Vers auch benutzt oder diesen Absatz hier benutzt, um vom Frühregen zu sprechen. Also damals wurden sie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann hast du aber noch zitiert hier Vers 4 dazu, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.
Ja.
Das bezieht sich nicht nur auf das, was Pfingsten passierte, sondern eben auch das Ende der Zeit.
Ja, genau. Und das haben wir hier in Kapitel 2, Vers 23, ja, dass hier Joel vom Früh- und Spätregen spricht. Ne? Und das ist ein Bild aus der Landwirtschaft, was hier auf den Heiligen Geist übertragen wird. Der Frühregen, das damals zu Beginn der christlichen Gemeinde bei Pfingsten, der Heilige Geist ausgegossen worden ist, haben wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 beschrieben. Mhm. Und am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, das nochmal geschehen wird.
Ja.
Und das ist der Spätregen denn am Ende der Zeit.
Interessant, dass auch hier in Joel steht. Ich denke mal an Jakobus, der das ja auch sagt. Wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis der Spät und
Richtig.
Der Früh- und Spätregen kommt. So wie der Landmann wartet.
Ganz genau.
Mhm. Ja. Genau, also der Spätregen meint die Ausgießung des Heiligen Geistes am Ende der Zeit.
Richtig.
Und das wird nochmal kommen, damit das Evangelium verkündet wird.
Ja.
Was wird dieser Spätregen auslösen?
Und zwar der Spätregen wird für zwei Dinge gebraucht. Einmal, dass der Spätregen, also das Heilige Geist in besonderer Masse fällt, dass das Evangelium verkündigt wird. Das war damals auch so. Als zur Apostelzeit am Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen worden ist, war die Folge. Petrus hat verkündigt, die Apostel haben auch verkündigt und 3000 Menschen haben sich taufen lassen und dann auch danach sind Tausende getauft worden. Und so wird es auch am Ende sein, dass das Evangelium in besonderem Maße, der laute Ruf, verkündigt wird und jeder Mensch sich entscheiden kann. Und das Zweite ist aber auch, dass der Heilige Geist dafür da ist, dass unser Charakter den letzten Schliff bekommt und wir vom Heiligen Geist gefestigt werden, auch in der letzten Zeit der Trübsal, dass, wenn wir die Trübsal durchgehen, dass wir, dass der Heilige Geist uns festhält und dass wir treu bleiben und bei Gott bleiben.
Mhm. Und auch um es mit Ellen White's Worten zu sagen, dieser Regen wird die Frucht zur vollen Reife bringen.
Genau.
Das meint aber, es muss schon vorher Frucht da sein.
Richtig.
Weil Spätregen fällt nicht auf die Saat.
Ja, mhm. Richtig. Naja, und es ist ja auch so, es gibt auch bestimmte Bedingungen, damit der Spätregen fallen kann. Ja? Natürlich können wir dafür beten und sollen dafür beten, aber wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann kann der Spätregen nicht fallen, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Mhm. Ja. Denn der Heilige Geist wirkt immer so viel, wie wir Menschen in der Lage sind zu erfassen. Also wenn wir können mehr oder weniger vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und wenn wir nicht mehr erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann hängt das nicht vom Heiligen Geist ab. Gott sagt nicht, ja, jetzt gebe ich mal heute mal nur ein bisschen, sondern Gott gibt immer so viel Heiligen Geist, wie wir bereit sind zu empfangen oder wie wir auch in der Vorbereitung auch offen sind dafür. Ja? Und deswegen ist eine Vorbereitung dafür ganz wichtig.
Ja, und ist ja auch so, dass Ellen White schreibt, dass wir jetzt in der Zeit der Vorbereitung leben.
Ja,
also richtig. Wir bereiten uns vor auf die Wiederkunft des Herrn.
Ganz genau. Okay. Ja. Und ich meine hier nochmal zu der Sache, dass in der letzten Zeit Gott besonders wirken wird und dass die Botschaft verkündigt wird. Christus kommt bald, Seite 103, ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das ist der Spätregen, dass wir hinausgehen und den Sabbat noch deutlicher verkündigen werden. Hm. Natürlich werden wir das ganze Evangelium verkündigen, aber besonders der Sabbat wird im Fokus und im Mittelpunkt stehen, der Verkündigung.
Ja. Das ist auch so ein bisschen, das geht so miteinander zusammen. Also das ist so ein bisschen erste, zweite, dritte Engelsbotschaft,
ja,
die verkündet wird.
Richtig, ganz genau.
Und ganz besonders auch, also da steckt so viel drin, dass, wer das nachlesen will, Offenbarung 14,
genau.
Da kann man mal die drei wichtigen Botschaften nachlesen. Ja,
ja.
Und ich glaube, der laute Ruf, der wird nochmal ganz deutlich in Offenbarung 18 dann auch beschrieben.
Ja, genau. Die Engelsbotschaft ist eigentlich eine Beschreibung des gesamten Evangeliums, der Hingabe an Gott und der Nachfolge und auch der Konsequenz. Ja, und auch an dem, wo sich die Treue sichtbar werden lässt, ja, in der letzten Zeit. Mhm. Und der laute Ruf ist dann vor allen Dingen, dass Menschen, die schon bekehrt sind, am Ende aus Babylon, aus ihren Kirchen herausgerufen werden und Gott ein Volk sammelt, um am Ende eine Einheit zu bilden.
Mhm. Ja. Ich finde das sehr schön. Ich habe dazu im großen Kampf, im Buch von Ellen White, ein schönes Zitat gefunden auf Seite 385.
Ja.
Da sagt sie, im 18. Kapitel der Offenbarung wird das Volk Gottes aufgefordert, aus Babylon herauszugehen. Demzufolge müssen noch viele vom Volk Gottes in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaften ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum protestantischen Glauben bekennen.
Ja, und ich denke, es ist auch so, dass man sehen kann, dass es überall in allen Kirchen wirklich bekehrte, hingebungsvolle Christen gibt, die Jesus nachfolgen, Jesus lieb haben und auch wirklich ihren Glauben ausleben.
Ja. Und schön, wenn der Ruf kommt, zu wissen, die Menschen werden folgen. Also
ja, ja.
Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir nach, sagt Christus.
Genau.
Mhm. Ich glaube, wir können auch einen schönen Vergleich machen. Also wenn wir überlegen, was passiert in diesem Spätregen, wenn der Geist ausgegossen wird. Diese Ausgießung des Geistes wird ja auch zu diesem lauten Ruf führen. Also wird dazu führen, dass Evangelium verbreitet wird. Und ein Abbild von dem, was da war, sehen wir ja auch im Frühregen. Also wie war es damals zur Zeit der Apostel? Weil die haben das Gleiche erlebt. Also der Geist wurde ausgegossen und dann ging das Evangelium voran. Kann man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie es damals war, so wird es wieder sein?
Ja, ich denke, man kann sagen, das ist eine Typologie, was damals gewesen ist. Sowohl von der Vorbereitung auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, als auch auf die Wirkung. Ja? Die Vorbereitung war damals, dass die Jünger und die 120 waren zusammen im Obergemach und haben 10 Tage dort gewartet. Und Jesus hat gesagt, sie sollten warten auf die Ausgießung. Aber das Warten heißt nicht, sie haben sich nur hingesetzt und nichts getan, sondern sie haben, 3 Dinge haben sie gemacht. Sie waren sich einig, sie haben gemeinsam gebetet und sich ihre Sünden bekannt. Das heißt also, dass sie bewusst um den Heiligen Geist gebetet haben und auch ihre Herzen gedemütigt haben. Ja, denn wenn man sich noch vorstellt, noch bei Jesu Tod, da haben sie noch um den höchsten Rang gestritten. Ja, und mit so einer Einstellung kann man nicht den Heiligen Geist empfangen, das ist nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Ja. Mhm. Und von daher war diese Demütigung ihres Herzens, ja, das war, denke ich, notwendig. Und das ist das Gleiche auch für heute. Ja? Die Gemeinde heute wird mit Laodicea verglichen. Und Laodicea kann in dem Zustand von Laodicea keinen Heiligen Geist in der Fülle nicht empfangen. Mhm. Ja? Und deswegen ist eine Bekehrung, eine Hinwendung zu Gott und eine Demütigung, dass man sein Herz vor Gott demütigt, ist, denke ich, genauso wie damals wichtig. Ja.
Ich finde auch die Parallele interessant, dass also kurz vor Jesu Kreuzigung haben viele ihn verlassen. Aber einige Treue sind zurückgeblieben, haben sich wirklich zusammengeschlossen und am Obergemach gebetet. Und das Resultat davon, also man kann fast sagen nach dieser Sichtung, oder ist, der Heilige Geist wurde ausgegossen auf diese Übrigen. Und die haben dann ja ein Riesenwerk vollbracht.
Ja.
Jetzt ist natürlich, also ich meine, wie viele Menschen waren da damals involviert, ganz am Anfang? Also 100, 200, weiß nicht. Also auf die auch, dann ist ja auch der Heilige Geist auf sie ausgegossen worden, dass sie dann in fremden Sprachen gesprochen haben. Also damit erreicht man nicht die ganze Welt erstmal. Genau, also augenscheinlich ist es ja erstmal nur um Israel.
Richtig, genau. Es war natürlich, weil zu dem Zeitpunkt, das war ja Pfingsten, waren viele gläubige Menschen in Jerusalem, die kamen vom ganzen Römischen Reich, um dort in Jerusalem anzubeten.
Das war das Wochenfest.
Ja, genau, richtig, das Wochenfest. Und von daher wurden die dann erreicht mit den verschiedenen Sprachen. Ja. Aber man sieht hier auch, dass der Heilige Geist sie benutzt hat und Gott kann wenige Menschen benutzen. Ja, manchmal sind wenige Menschen, die Gott hingegeben sind, haben mehr Effekt, als wenn Gott eine große Gruppe von Menschen hat, die nur halbherzig ihm folgen. Ja? Mhm. Das kann man auch beim Daniel sehen, seine Freundin. Ja? Was konnten diese vier Männer, was konnten die, dass Gottes Namen im ganzen babylonischen Reich verbreiten? Ja? Und hier war es auch, ne? Die 120, erstmal die 12 Jünger natürlich, aber auch die 120, was haben die innerhalb kürzester Zeit erreicht? Ne? Und natürlich zuerst sollten sie die Botschaft den Juden verkündigen, war auch ihr Auftrag, 3,5 Jahre. Und danach fing die Heidenmission an. Ja? Und nochmal den Juden verkündigen war ja erstmal eine Verkündigung innerhalb ihrer Kultur. Sie waren ja selber Juden. Mhm. Und das war auch für sie nicht so schwer. Sie kannten sich mit dem Judentum aus und wussten, wie man ihre eigenen Landsleute erreicht. Aber als nachher die Heidenmission begann, nach der Steinigung des Stephanus, da war das für sie sehr viel schwieriger, weil sie auf einmal andere Kulturen dort hingeschickt wurden. Ja, und sie wurden ja zerstreut durch die Verfolgung. Und dass sie dann auch lernen mussten, wie kann ich Menschen erreichen, die ganz anders denken, die anders erzogen sind, aus einer anderen Kultur kommen.
Mhm. Ich glaube, die hatten ja auch schon damals, also selbst in Jerusalem, also die Mission unter den Juden war schon recht schwer, weil die halt viele Gegner hatten.
Ja.
Also die waren ja, die galten ja als Sekte des Nazareners. Ja. Also ich weiß, ein Anwalt Tertullus hat den Paulus damals verklagt.
Ja.
Und noch ganz am Anfang zur Geschichte von Paulus. Wir können in Apostelgeschichte 8 von ihm so ein bisschen lesen.
Ja.
Apostelgeschichte 8, da war ja in 7 endet ja damit, dass Stephanus da gesteinigt wird. Und in Apostelgeschichte 8 heißt dann, ich lese mal nur den ersten Vers.
Ja.
Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel.
Ja.
Das war also, Stephanus hatte ein tolles Zeugnis gegeben, also vor den Juden, und dem sogar die Ohren zugehalten. Und sie haben haben sie einfach geschrien und wollten ihn nicht hören. Sie konnten dem Zeugnis und dem Geist, den er hatte, nicht widerstehen. Und haben dann angefangen, Stephanus einfach umzubringen. Und Saulus von Tarsus stand daneben, hat die Kleider gehalten, hat das noch befürwortet.
Ja.
Und führte dazu, dass die Christen dann in alle Himmelsrichtungen, die sind geflohen, um ihr Leben nicht zu verlieren.
Da fing eine Verfolgung an. Zwar hier haben die Juden die Christen verfolgt. Mhm. Ja. Und Saulus war ja dann ja auch einer der heftigsten Gegner. Ja. Mhm. Der hat dann ja auch, er war noch jung, aber er hat dann die Christen dem Tode ausgeliefert überall. Ja, und die Christen sind zusammengezogen und dass sie umgebracht werden sollten. Aber interessant ist, dass genau diese Zerstreuung, die Verfolgung, die dann begann, hat dazu geführt, dass die Christen sich zerstreut haben. Und durch die Zerstreuung ist das Evangelium weitergetragen worden. Das heißt, Satan hat die Gemeinde angegriffen. Und er wollte sie eigentlich ausrotten durch die Verfolgung, wollte er sie kleiner machen, aber das Gegenteil traf ein. Sie sind geflohen und haben überall, wo sie hingekommen sind, das Evangelium weitergesagt. Und dadurch ist das noch mehr gewachsen, noch stärker gewachsen. Denn überall, wo sie hingekommen sind, haben sie dann verkündigt und damit den Samen ausgestreut.
Das ist interessant, wenn man überlegt, das war damals bei unseren Vorfahren so, also bei den Aposteln. Und es wird am Ende wieder ähnlich sein.
Ja.
Also es muss also erst so eine Art Sichtung kommen,
ja.
Dann muss eine Ausgießung des Geistes kommen,
ja.
Und dann muss eine Verfolgung kommen.
Ja, richtig, genau. Hier gibt es ein gutes Zitat von Ellen White aus dem Buch Bilder vom Reiche Gottes, Seite 92 und 93. Da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Geist Christi erfüllt die ganze Gemeinde, denn sie hatte die kostbare Perle gefunden. Das alles wird sich noch einmal und mit größerer Macht wiederholen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten war der Frühregen. Der Spätregen wird noch reichlicher fallen. Und von daher denke ich, das ist noch zukünftig für uns. Und das wird eine fantastisch schöne Zeit sein. Die Zeit damals war sehr gesegnet, denn wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann sind wir ja selber auch davon am meisten gesegnet. Dass wir geistliche Kraft haben, dass wir Erfahrungen machen, dass wir Wunder erleben, dass wir Träume haben und Visionen haben. Und das wird eine geistlich schöne Zeit sein.
Mhm. Man kann sogar diese geistliche Erweckung, die durch die Ausgießung des Geistes geschieht, direkt auch mit diesem lauten Ruf verbinden. Ja. Und was ich interessant finde, ist, Ellen White das auch mit der Verfolgung verbindet.
Ja,
es gibt da so ein Zitat in, was ist das auf Deutsch? Englisch ist Testimonies for the Church im 6. Band. Da schreibt er auf Seite 401, wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns hereinbricht, wird die Botschaft des dritten Engels zu einem lauten Ruf anschwellen. Und die ganze Erde wird erhellt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Ja. Also sie verbindet hier diesen, wenn der Sturm der Verfolgung kommt auf die Gemeinde wie damals, dann wird diese Botschaft zu einem lauten Ruf anschwellen, der in der ganzen Welt gesehen wird. Genau. Offenbarung 18 drückt das so aus, also Vers 1, die ganze Welt wurde erleuchtet von der Herrlichkeit dieses Engels.
Genau. Das hängt auch damit zusammen, weil Verfolgungszeiten sind zwar äußerlich gesehen keine schönen Zeiten, keiner sehnt sich nach Verfolgung, aber die führt dazu, dass wir mehr mit Gott verbunden sind. Mhm. Und es wird eine Sichtung geben, denn dass manche, die nur halbherzig dabei sind, weggehen werden. Und dadurch werden die Treuen zurückbleiben und sie werden mehr hingegeben sein als zu Gott, weil sie mehr von Gott abhängig sind durch die Verfolgung. Und dann kann der Heilige Geist auch in besonderem Maße fallen, weil dann die Bedingung dafür da ist. Und dann kann auch der laute Ruf in dem starken Maße verkündigt werden. Aber natürlich kann Gott hier alles zusammenfügen. Sowohl die Angriffe Satans kann er nutzen, um daraus das Beste für sein Werk zu machen, als auch der Zustand seiner Gemeinde, die dann auch wirklich hingegeben ist und bereit ist, den Heiligen Geist zu empfangen, als auch die Umstände, dass Gott auch in den Herzen der Menschen wirkt, dass auch sie offen sind, dass die letzte Entscheidung bei den Menschen getroffen werden kann. Und es gibt viele Menschen, die sind offen für Gottes Botschaft, die suchen nach Gott und nach seinem Wort. Man muss sie nur finden.
Ja, das glaube ich, das ist so eine Sache, die stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Gerade wenn man in die ganze Welt zerstreut wird und jetzt in fremde Kulturen kommt und dorthin muss und dahin muss, wie geht man mit den Menschen um, was erwartet einen da?
Ja.
Das ist auch, hatte ich vorhin angekündigt, ist ein besonderer Grund, dass ich dich hier habe. Also ich will mit dir über diese Dinge sprechen, aber ich möchte auch eine Erfahrung von dir haben, denn du warst ja auch viel unterwegs, du hast viele Erfahrungen gemacht in verschiedenen Teilen der Welt. Und dazu haben wir das allererste Mal bei uns in dieser Sendung Eisberg voraus einen besonderen Special-Effekt. Denn du warst kürzlich unterwegs und das nicht alleine, sondern du hattest Begleitung bei dir. Und ich möchte ganz kurz über eine Erfahrung von dir sprechen, die du gemacht hast. Du warst schon in vielen Ländern unterwegs. Du warst aber unter anderem auch in Namibia. Und darüber möchte ich ganz kurz was von dir wissen. Dazu laden wir noch einen weiteren Gast in die Sendung ein. Und dann machen wir mal einen Special-Effekt und sprechen einfach mal mit Nicole. Habt ihr den Special-Effekt gesehen? Wahrscheinlich nicht, ja? Schaut mal nach da. Das neben mir, das ist Nicole. Nicole kennt ihr wahrscheinlich schon von unserer News-Sendung, ist Redakteurin hier bei Amazing Discoveries. Und sie war mit Olaf zusammen in Namibia. Danke, dass du jetzt auch hier bist, dass wir dich kurz aus dem Büro hier rausreißen konnten.
Gerne.
Denn du hast ja die gleichen Erfahrungen geteilt mit Olaf in Namibia. Jetzt haben wir gerade über Missionsarbeit gesprochen. Also wie ist das, wie erreicht man Menschen gerade in fremden Kulturen? Wie bereitet man sich vor? Ist das schwierig? Ist das kompliziert? Auf was für Menschen seid ihr in Namibia denn gestoßen? Du bist ja sogar Namibianerin.
Genau.
Ist das so? Du hast eine Staatsbürgerschaft von Namibia.
Ja.
Was ziemlich beeindruckend ist. Aber du wusstest, was dich erwartet. Für Olaf war es ziemlich neu.
Mhm.
Wahrscheinlich viele unserer Zuschauer wissen auch nicht, wie Namibia ist. Vielleicht könnt ihr so 2, 3 Worte dazu sagen. Was erwartet einen in Namibia? Was für Menschen leben dort?
Also Namibia ist ein Land, als ich das erste Mal hinkam. Es ist erstaunlich, das Erste, was man mitbekommt, dass die Menschen so sehr warmherzig und freundlich sind. Ja, also man wird dort bekommen, eine willkommene Kultur und auch eine Gastfreundschaft. Das ist also schon anders als in Deutschland. Ja. Und auch ein schönes Land. Ja.
Ist ein großes Land? Leben da viele Menschen? Ist das eher was Kleines? Oder wie? Also ich war noch nie in Namibia.
Ja, also Namibia ist fast ein bisschen mehr als doppelt so groß wie Deutschland und hat ungefähr 2,4 Millionen Einwohner. Das ist das zweitdünnst besiedelte Land in der Welt nach der Mongolei. Und das liegt auch daran, weil ein großer Teil von Namibia eine Wüste hat. das ist die Namib-Wüste und das soll auch die älteste Wüste der Welt sein und von daher ja, kann das Land einfach nicht so viele Menschen tragen.
Aber schön, also 2,3 Millionen Menschen in so einem Riesenland.
Das ist noch ein bisschen Platz für uns.
Ja. Ich glaube, ich würde mich da wohlfühlen. Ja. Und wo wart ihr da? Also wart ihr in den großen Städten oder auf dem Land?
Wir waren in drei Gegenden, die auch sehr verschieden waren. Wir waren zuerst in Windhoek, das ist die Hauptstadt. Das ist so in der Mitte von Namibia. Da ist es recht trocken. Da regnet es im Jahr nur so 2-3 Wochen. Und gerade als wir da waren, hat es geregnet. Aber wir haben uns darum gebetet, wenn die brauchten den Regen dort. Ja. Und dort ist auch eigentlich relativ viel so Gras und Büsche und kleine Bäume. Also nicht so gutes. Also Landwirtschaft ist so gut wie gar nicht möglich. Da ist sehr viel Viehzucht. Ne? Dann waren wir im Norden in Grootfontein. Da ist es grün, da ist es subtropisch und auch mehr Feuchtigkeit. Und dann waren wir als drittes in Swakopmund. Das ist an der Küste, das ist Wüste. Also die Wüste ist so am Küstenstreifen. Und da war es heiß, aber auch ein kühler Wind, also vom Meer her. Und das ist Swakopmund ist eigentlich eine richtige Touristenstadt. Ja. Da ist richtiger Tourismus, also das lohnt sich dort Urlaub zu machen. Und natürlich, wir haben keinen Urlaub gemacht, wir waren aus anderen Gründen dort, ja.
Aber da hast du deinen Hut gekauft?
Ja, den habe ich in Namibia gekauft, so ist das richtig, genau. In Windhoek habe ich den gekauft, ja, okay. Genau. Aber das ist so ein echter namibischer Farmerhut. Die Farmer tragen sich. Denn da ist so viel Sonne immer, auch wenn es regnet, es kommt trotzdem Sonne immer wieder raus und man braucht einfach ein bisschen Sonnenschutz, ja. Auch im Studio hier.
Nun ist es ja so, dass ihr seid ja, also normalerweise, wenn ihr in die Welt fahrt, irgendwo in die Missionsfelder, dann ist es ja so, dass ihr Menschen erreichen wollt. Ihr wollt das die Botschaft weitergeben. Also das Licht soll auch woanders hingebracht werden. Jetzt in Namibia, ihr sagt, ihr wart also hier und da in verschiedenen Gegenden. Wie ist das da? Also habt ihr da Christen getroffen? Wie konntet ihr mit denen reden? Welche Sprache sprechen die? Also gibt es da Christen?
Mhm. Ja, also Namibia ist tatsächlich zu 80-90% christlich. 50% davon sind Lutheraner oder Protestanten. Und dann gibt es noch kleinere Gruppierungen, 20% ungefähr katholisch. Und dann gibt es vielleicht 10-15% gibt es auch noch einheimische Religionen. Aber ja, die lutheranische Bewegung ist halt sehr gut, sehr groß, die protestantische Bewegung. Und ja, überall im Land trifft man natürlich auf Christen. Und das sieht man auch im Land eigentlich. Das ist sehr gut organisiert, das ist sehr sauber. Das hat vielleicht auch mit der Kolonialzeit zu tun, denn Namibia war tatsächlich eine deutsche Kolonie von 1884 bis nach dem Ersten Weltkrieg. Und daher ja, sieht man auch noch sehr viel Deutsches dort. Olaf kann es bestätigen, viele deutsche Straßennamen, Geschäfte, deutsche Produkte, Lebensmittel und so weiter.
In Swakopmund war die Hälfte alles deutsch. Ja? Mhm. Die Hotels und alles war und die Restaurants, alles auf Deutsch geschrieben. Und das war wirklich. Und es wohnen auch viele Deutsche noch dort. Mhm. Ja, vor allen Dingen Swakopmund hat mir gesagt, so fast die Hälfte der Bevölkerung ist deutsch. Ja, und deswegen ist auch der Lebensstandard dort sehr hoch. Also ich war erstaunt, ja, wenn man dort sieht, wie so die Deutschen oder auch andere, die so in der Mittelschicht und, ja, leben, die leben wie bei uns. Ja, die Häuser, die Autos, die Straßen, das ist ein Lebensstandard. Also ich war ja vor 20 Jahren in Mosambik. Mosambik ist das fünftärmste Land der Welt. Und da ist wirklich, also da verhungern die Menschen. Ja. Und Namibia hat wirklich einen sehr hohen Lebensstandard. Das hat mich sehr erstaunt. Ja, aber das ist auch schön, dass man auch sehen kann, auch der Einfluss, die haben nicht ganz so starke Industrie wie Südafrika. Die sind in Südafrika stärker, aber der Lebensstandard ist in Namibia deutlich höher. Ja.
Und ihr konntet mit den Menschen auf Englisch sprechen? Oder welche Sprachen werden da gesprochen?
Also Englisch ist die Landeshauptsprache und dann gibt es viele mehrere Sprachen noch. Es wird Deutsch gesprochen, es wird Afrikaans gesprochen, das ist so ähnlich wie Holländisch, kommt aus Südafrika. Mhm. Und dann viele, viele verschiedene einheimische Sprachen. Damara, Herero, Ovambo und so weiter. Also es gibt viele.
Mhm. Und habt ihr auf Deutsch auch gepredigt?
Ja, also das hatte so zwei Ebenen, unser Einsatz. Einmal haben wir natürlich in den Gemeinden auch und mit den Gemeinden dort haben wir zu tun gehabt und auch gepredigt. Und die Gemeinden haben wir natürlich auf Englisch gepredigt. Ich habe auf Deutsch gepredigt und Nicole hat mich übersetzt auf Englisch. Ich habe auch die Schulungen dort, die Schulung gemacht für die Gemeinden auf Englisch, habe ich selbst auf Englisch gemacht. Aber unsere Vorträge haben wir für die Deutschen auf Deutsch gemacht. Ja. Das heißt, ja, wir haben bewusst auch gesagt, wir möchten gern die deutsche Bevölkerung erreichen. Deswegen haben wir die Abendvorträge, die evangelistischen Abendvorträge haben wir dann auf Deutsch gehalten. Ja. Und das war für mich schon was Besonderes. 10.000 Kilometer entfernt in einem Land zu sein und du predigst Deutsch und die Menschen verstehen dich. Ne?
Fantastisch.
Und übrigens, das Deutsch der Deutschen dort, das ist ein reines Hochdeutsch. Mhm. Ja? Also als ich in Kasachstan war und dann habe ich erst mal dreimal hören müssen, wie die Deutschen Deutsch gesprochen haben, ja, um die zu verstehen. Aber die sprechen wie bei uns in Hannover, ja, in Niedersachsen, so ein reines Hochdeutsch sprechen. Das ist wirklich schön zu hören. Mhm.
Und habt ihr auch Adventgemeinden da gefunden?
Ja, also in Namibia gibt es tatsächlich ungefähr 18.000 Adventisten. Es gibt zwei Vereinigungen, die sind in den Norden und Süden aufgeteilt. Und aber unter den Deutsch sprechenden gibt es vielleicht eine Handvoll Adventisten. Also kann man an einer Hand abzählen von 18.000. Und da ich selber, wie gesagt, aus Namibia komme und Deutsch sprechend bin, war das mir natürlich auch ein Anliegen, dass wir versuchen, die deutsch sprechende Community dort zu erreichen.
Mhm. Ja. Wenn ihr sagt, ihr habt da Vorträge gemacht, also evangelistische Vorträge gehalten, habt die verschiedenen Städte besucht, dann habt ihr wahrscheinlich zu allen, also von Christen aus verschiedenen Denominationen gesprochen und wahrscheinlich auch die Bevölkerung, also vielleicht nicht christliche Bevölkerung, wenn es sowas gibt, wahrscheinlich nicht so viele.
Es ist natürlich so, was Nicole eben schon gesagt hat, es gibt da sehr viele verschiedene Kulturen. Innerhalb der schwarzen Bevölkerung sind über 12 Kulturen, ja, 12 bis 15 oder sogar noch mehr, die auch sehr verschieden sind. Auch in den Adventgemeinden sind sämtliche Kulturen. Ja. Wir hatten einmal bei einem Treffen gehabt, da hatten wir 12 Personen dort. Und dann hat Nicole am Anfang gefragt, jeder, von welcher Kultur er herkommt. Und wir hatten tatsächlich von 12 Personen 12 verschiedene Kulturen. Mhm. Und manchmal habe ich am Anfang dann immer, also früher habe ich immer so gedacht, wenn man Schwarze sieht, das sind Schwarze. Man hat so ein Bild von den Schwarzen. Aber jetzt habe ich besonders gemerkt, die Schwarzen sind untereinander so unterschiedlich wie bei uns die Europäer. Ja, man kann in Deutschland, in Europa nicht einen Dänen mit einem Italiener vergleichen. Ja? Die sind doch schon ein bisschen verschieden, die Dänen von ihrem Temperament, von ihrer Art her. Und so sind auch die Schwarzen dort sehr unterschiedlich.
Auch vom Aussehen her.
Vom Aussehen her, von ihrer Art her, von ihrer Kultur, wie sie mit Dingen umgehen. Und natürlich auch die Weißen, da gibt es auch verschiedene Kulturen. Ja? Und natürlich haben wir versucht, alle Kulturen auch zu erreichen, aber wir haben speziell jetzt für die Deutschsprachenden und die Deutschen. Ja, und es gibt einige Zehntausende Deutsche dort in Namibia, die wir dann versucht haben, auch anzusprechen. Und gerade bei den Deutschen ist es auch so, die meisten von den Deutschen sind protestantisch, Lutheraner. Mhm. Ja, und da, das ist noch anders als in Deutschland. Wir in Deutschland sind ein sehr säkulares Land. Und selbst die meisten Lutheraner sind hier säkular. Ja, sie nennen sich christlich, aber ihr Glaube hat im Alltag keinen Bezug mehr. Mhm. Und das ist in Namibia noch anders. Da gibt es viele Deutsche, die auch, natürlich gibt es auch dort Säkularismus, keine Frage. Ja? Aber gibt es auch viele Deutsche, haben wir auch kennengelernt, die auch wirklich vom Herzen gläubig sind, an Gott glauben und ihren Glauben ausleben.
Mhm. Ja. Schön, das zu hören. Ja. Ich finde das gerade deswegen spannend, weil wir wissen ja, dass wir später alle nochmal, wir hatten das am Anfang besprochen von diesem Thema, dass wir alle mal irgendwie wahrscheinlich in die Welt zerstreut werden, wir müssen irgendwo neu Fuß fassen und werden aber das Licht überall hin weitergeben. Und gerade jetzt, wenn man hat ja immer so ein bisschen Angst, wenn man so auf andere Kulturen trifft, wie mache ich das, wie funktioniert das? Könnt ihr vielleicht so ein paar Worte dazu sagen, als ihr in Namibia ankam, wie habt ihr eure Arbeit begonnen, wie habt ihr die Menschen erreicht, mit wem habt ihr da irgendwie Kontakt gehabt? Habt ihr euch einfach auf irgendeinen Stadtplatz gestellt, auf einen Marktplatz abgesprochen oder habt ihr die Gemeinden gefragt, seid ihr in eine Lutheranerkirche rein oder wie seid ihr überhaupt zu der Zuhörerschaft gekommen?
Also ich habe ja Kontakt zu Namibia, weil meine Familie noch dort wohnt. Und meine Mutter und mein Stiefvater sind auch Adventisten, Teil einer Gemeinde dort. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet, um das vor Ort zu organisieren. Also wir haben im Voraus schon Werbung gemacht und mit dem Pastor vor Ort auch geredet. Und wir hatten dann auch ein Treffen mit dem Vereinigungspräsidenten von Namibia und konnten auch mit ihm reden. Und die haben das dann natürlich auch unterstützt. So waren wir dann auch in verschiedenen Gemeinden unterwegs in Namibia. Und wir waren auch im deutschen Radio, hat Olaf ein Interview gegeben, das konnten wir organisieren. Also es ist das öffentlich-rechtliche Radio, deutsches. Es gibt für jede Landessprache gibt's ein Radio und so auch für die Deutschen. Und dann waren wir auch im namibischen Fernsehen, haben ein Interview gegeben.
Das war live, also, war das?
Genau, das war live, das war die Morgensendung. Und so haben wir alle Kanäle, die offen waren, irgendwie benutzt.
Und interessant ist auch gerade, um zu zeigen, dass Namibia auch mehr christlich geprägt ist. Das war eine öffentlich-rechtliche Sendung morgens, Good Morning in Namibia. Und wir hatten so 10 Minuten ungefähr, ein Interview, und die hat uns religiöse Fragen gestellt. Ja? Mhm. Sogar Bibeltexte genannt. Ja? Matthäus 24, 14 hat sie zitiert und hat mich gefragt, was ich darüber denke. Ja? Also da konnte ich eine halbe Predigt dann halten. Ne? Natürlich, ich musste mich an die Zeit halten, aber das war schon beeindruckend, dass das einfach ganz normal über religiöse Fragen gesprochen wird dort. Mhm. Ne?
Mhm. Ja, die hatten ja auch andere von anderen Denominationen auch Leute eingeladen, auch die sie Pastoren, interviewt haben. Ja. Genau. Also es war eine ganze christliche Morgensendung auf dem nationalen Fernsehen.
Das war für mich ein bisschen herausfordernd, weil das auf Englisch war. Ja.
Ja. Ach, war im deutschen Fernsehen, aber auf Englisch?
Nee, das war im englischen
Nationalen. Im Radio war es das deutsche Radio, aber im Fernsehen war es auf Englisch.
Ja. Ja.
Genau. Oh Mensch, diese Sprachbarriere, ne? Wird das eigentlich im lauten Ruf dann überwunden werden? Das wird sein wie Pfingsten. Ne?
Ja, Gott, wird auch wieder die Gabe der Sprachengabe geben.
Ja. Oder mit Übersetzung.
Und mit Übersetzung, wenn die Runde kommt. Die
Gabe der Interpretation, der Auslegung. Ja. Ja. Das, ich glaube, das sind solche Erfahrungen, die uns heute sehr, sehr helfen. Mhm. Also wenn man sowas schon mal gemacht hat, wenn man schon mal unterwegs war und weiß, man hat ja normalerweise am Anfang irgendwie Angst. Ich gehe in ein fremdes Land, weiß nicht, was da kommt. Wenn ich aber schon in der Zeit der Vorbereitung und die Zeit, die jetzt ist, schon die ersten Erfahrungen sammeln und solche Dinge mache, ihr habt da wirklich schöne Dinge zu erzählen.
Ja,
und man merkt, das war von Gott geführt. Hattet ihr das Gefühl, dass der Heilige Geist die ganze Zeit euch begleitet hat, von Anfang, von der Planung der Reise, bis ihr wieder zurückgekommen seid?
Also ich denke schon, und man hat natürlich auch Herausforderungen gemerkt. Wir wissen ja immer, wenn etwas geplant wird für Gottes Werk und man viele Herausforderungen hat, dass wir einen Gegenspieler haben, der das natürlich nicht mag.
Ja.
Und so, das war für mich nochmal wieder ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zum Beispiel, ich kann von Swakopmund erzählen, da haben wir wirklich Schwierigkeiten gehabt, einen Veranstaltungsort zu finden, einen passenden. Und die Veranstaltung sollte am Mittwochabend anfangen und am Montag hatten wir erst den Veranstaltungsort gefunden. Kurioserweise dann das Hotel Deutsches Haus, das war dann sehr passend. Genau, und dann hatten wir natürlich, weil das so kurzfristig war, konnten wir dann mit der Werbung auch nicht hinterherkommen und hatten am ersten Abend keine Teilnehmer, keine Besucher. Aber wir hatten vorher ein Training mit der Adventgemeinde und wir haben dann einen besonderen Gebetsabend mit denen gemacht und für diese Veranstaltung gebetet. Und am nächsten Tag, Nachmittag, hat Olaf eine Andacht gehalten für deutsche Leute in einem Seniorenort. Ich glaube, da waren 10 oder 11 Mitteiler dabei.
Also nicht in einem Seniorenheim?
Das ist wie so ein kleines Dorf.
Ja.
Das ist wie so ein Park angelegt, mit vielleicht 50, 60 Häusern. Ja? Und da wohnen ab 48 Jahren, darf man da hinziehen und da wohnen. Und da gibt es ein Clubhaus und in dem Clubhaus haben wir die Andacht gemacht.
Mhm.
Und da kamen dann so 11, 12 Deutsche und dann habe ich die Andacht gemacht und wir haben noch was gesungen und wir haben sie Fragen gestellt. Und in dieser einen Stunde, wo wir da mit ihnen zusammen waren, ist das Vertrauen so gewachsen. Dann haben wir sie natürlich eingeladen zu den Abenden.
Mhm.
Und am ersten Abend kam ein Ehepaar, am nächsten Abend kamen 7 und am dritten Abend kamen dann 8 von dieser Gruppe. Und es waren so gläubige und feine Menschen und so offen auch. Wir haben so guten Kontakt gehabt und natürlich habe ich dann auch über Prophetie gesprochen, über die Zukunft, über Jesu Wiederkunft und über Leben nach dem Tod und diese Fragen, die sie auch selber so hatten. Und das war so eine schöne Gemeinschaft. Ja. Man ist in den 3 Tagen, wenn man so zusammengewachsen, das war wirklich, wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
Ja. Fantastisch. Da denkt man so ein bisschen dran an die Zeit der Apostel. Ne? Am ersten Tag wurden 3000 Leute in die Gemeinde.
Ja. Also, und die haben alle auch Interesse an weiterem Bibelstudium gezeigt.
Ja.
Also alle 8, die dort waren.
Ja, ja.
Schön,
ich habe ihnen angeboten, sowohl in Windhoek als auch in Swakopmund, dass ich gesagt habe, wenn wir es hier, in Windhoek hatten wir nur 6 Abende und dort hatten wir dann 3 Abende. Ja, und 3 Abende ist natürlich nicht viel. Und da kann man ja nur die ersten Themen also anreißen oder drüber sprechen. Und da habe ich angeboten, ich mache mit ihnen über Zoom Bibelstunden weiter. Und dann haben wir jetzt ungefähr 12 haben sich schon, weiß ich, dass die mitmachen wollen, aber ich weiß schon von denen auch, die haben wieder andere eingeladen, also ich rechne mit 15 bis 20 Teilnehmern. Wir werden morgen Abend anfangen mit diesen Zoom-Bibelstunden und ich freue mich drauf, auf Deutsch natürlich, und dass man da mit denen weiter die Bibel studiert. Ja.
Ach, schön, das freut mich, dass ihr so gute Erfahrungen gemacht habt.
Ja.
Das ist, glaube ich, was ich jeden ermutigen kann, sowas mal zu versuchen.
Ja. Und vor allen Dingen, wir wussten auch nicht, ich wusste auf jeden Fall, ich komme dahin, ich habe keine Ahnung gehabt.
Mhm.
Wie ist das Land, wie sind die Menschen, wie kann man die Deutschen erreichen? Ja, muss man auf dem Marktplatz predigen, was macht man? Ne? Aber ja, Gott, Türen geöffnet, Menschenherzen vorbereitet. Und das war so ein großer Segen, wie man sehen kann, wie Gottes Geist wirkt. Ne?
Mhm.
Auch in Windhoek, ne? da waren die meisten Gäste Mitgebrachte von Freunden.
Mhm.
Ne? Wir haben ja einige deutsche Gemeindeglieder dort und die haben dann auch Kontakte gehabt, Freunde gehabt. Ja? Auch eine ehemalige Lehrerin von der Nicole war sogar dabei.
Ja, stimmt.
Also das war wirklich...
Meine Erstklässlerin.
Genau, richtig. Ja. Das war so schöne Kontakte. Und das war, aber ich habe auch im Vorfeld, was auch Nicole eben sagte, auch ich habe so viele Angriffe gemerkt. Und das ist oft so, wenn ich irgendwo einen besonderen Einsatz habe und wenn die Angriffe Satan besonders stark sind, dann weiß ich genau, dass Gott besonderes Werk vorhat.
Ja? Im Vorfeld meinst du also schon bei der Planung und bei der Hinreise?
Ja, natürlich, genau. Ja. Das fing schon an, dass wir hatten eine Freundin eingeladen, die Esther Bosma aus Holland. Die sollte dann zu uns kommen nach Hause, um nach meiner Tochter zu schauen. Und die kam ein paar Tage vorher und die ist dann krank geworden. Und dann, anstatt mich vorzubereiten, musste ich dann nach meiner Tochter gucken und noch die Esther pflegen. Ja? Und dann bin ich selber krank geworden. Am Abend vor der Reise habe ich selbst einen grippalen Infekt bekommen. Wir haben natürlich, ich hab schon gedacht, ich muss absagen. Ne? Das ist fertig jetzt. Ne? Und am nächsten Morgen, ich hatte Fieber, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen, die ganze Palette. Ja? Und am nächsten Morgen stehe ich auf und ich bin gesund. Ja? Ein bisschen Kopfschmerzen noch. Ja? Und dann wollte ich es... Ich hatte ja eine Bahnfahrt gebucht von Stuttgart nach Frankfurt. Ab Frankfurt ging mein Direktflug nach Windhoek und der ICE. Und dann wollte ich mit der S-Bahn zum ICE fahren. Und ich komme da bei der S-Bahn an und dann sagten sie, Streik, fährt nicht. Und dann, gut, habe ich ein Taxi genommen, wollte mit dem Taxi zum Bahnhof fahren. Und dann fragte er, was wollen Sie denn da? Dann habe ich gesagt, dann mit dem Zug fahren. Und die ICE zum Frankfurter Flughafen. Und dachte, heute fährt kein Zug. Alles Streik, ja. Und dann, was habe ich gemacht? Ich bin mit dem Taxi von Stuttgart bis Frankfurt gefahren. War nicht ganz billig, aber das war die einzige Chance, meinen Flug noch zu erreichen, denn der ICE fährt normalerweise eine Stunde und mit dem Auto braucht man ungefähr 2 bis 2,5 Stunden für die gleiche Strecke. Und dann bin ich so knapp angekommen und dann wollten sie mir meinen zweiten Koffer nicht genehmigen. Ich hatte einen Koffer für mich und einen Koffer mit deutschen Büchern dabei. Das hat eine extra vorher gebucht und dann bin ich am Schalter und dann diskutiert er mit mir 10 Minuten rum und will meinen Koffer nicht akzeptieren. Dann muss ich auch noch bezahlen. Ja, das Geld kriege ich natürlich wieder. Aber und dann habe ich erfahren, dass mein Flug 2 Stunden verschoben worden ist. Wäre der nicht verschoben worden, dann hätte ich meinen Flug verpasst. Ja. Ja. Aber dann war noch etwas und dann gehe ich zu meinem Gate. Also mein Flug wurde verschoben auf 9:45 und ich warte dann an meinem Gate und dann will ich einsteigen ins Flugzeug, 9:45, halbe Stunde vorher. Und dann sagt er, das ist nicht Ihr Flug. Sie sind umgebucht worden auf einen anderen Flug. Aber der Flug ging 20 Minuten früher schon ab. Und der sollte in 5 Minuten schon losgehen. Und eigentlich wäre das Geld schon zu gewesen. Und dann laufe ich schnell zum anderen Gate drin und ich komme hin und es gab noch nicht sogar das, da sie lässt mich rein und hinter mir machen sie zu und ich gehe rein. Ja. Also es gab so viele Hindernisse, wo man wirklich sagen kann, dass ich den Flug nicht bekommen hätte. Und als ich im Flugzeug saß, habe ich gedacht, das ist ein Wunder, dass ich jetzt hier drin sitze. Ja. Mhm. Und dass ich nach Namibia komme.
Ja. Aber ich glaube mal, von solchen Erfahrungen kann man viel lernen. Ja. Denn ganz oft ist es so, wir lassen uns entmutigen. Wir sagen, ist es Gottes Wille, dass ich das Licht irgendwo weitergebe, vielleicht im Land oder im Ausland und ich merke schon, meine S-Bahn fährt nicht. Nee, das kann nicht Gottes Wille sein. Ja. Mit einem Taxi dahin, das kann nicht Gottes Wille sein. Na gut, das Gate ist schon zu, also Gott hat das verhindert. Ja. Das ist ja ganz oft, dass man so denkt, aber eigentlich, Gott hat das Gate noch aufgelassen und Gott hat darum kümmert, dass man mit rein kann. Also Gott hat das schon den Weg schon beschrieben.
Genau, man hat gesehen, wie Satan versucht, das zu verhindern, aber Gott in letzter Sekunde immer gerade noch das möglich gemacht hat. Ja? Mhm. Und ich sage immer, man muss dann einfach im Glauben vorwärts gehen, einfach, ja. Und Gott macht das und Gott hilft. Ne? Und das ist mir Fuß zu einer schlecht geworden. Ja? Also morgens von 5 bis 7 war mir so übel, dass ich gedacht habe, ich überlebe das nicht. Ja? Ja, aber gut, um 7 ging es mir wieder besser und als ich gelandet bin, dann. Ja, und dann haben sie auch noch mein Gepäck dann sie haben gesehen, dass ich da viele Bücher und, drin habe und dann wollten sie noch, dass ich noch Zoll zahlen musste, die Bücher, aber haben mich dann doch durchgewunken dann. Ja.
Das sind so Erfahrungen, die brauchen wir. Ne? Also die stärken uns. Wenn wir nochmal in so eine Situation kommen, wissen wir, beim letzten Mal hat Gott geholfen. Können wir sagen, eben Esa, bis hierhin hat Gott geholfen. Richtig. Also wird er auch in Zukunft sein Werk voranbringen. Genau. Mhm. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir jetzt in der Zeit der Vorbereitung alle machen müssen. Ja. Denn eines Tages kommt die Verfolgung und dann kommen die ganzen Dinge und dann müssen wir schon Glaubenserfahrung haben, damit der Spätregen auf die Frucht fällt und sie zur vollen Reife bringt und wir wirklich dieses Licht, den lauten Ruf in die Welt bringen können. Darf vielleicht noch fragen, ihr habt ja noch in Namibia, wenn ihr mit so vielen Kulturen da zu tun habt, da sind so viele Menschen und für mich wäre jetzt alles neu, ich wüsste ja gar nicht, mit wem ich da zusammenkomme. Wie schafft man das, diese Menschen irgendwie zusammenzukriegen? Das sind ja alles gewürfelte Leute. Habt ihr da irgendwie Erfahrung gemacht? Habt ihr gesagt, wir haben heute Abend einen Vortrag, kommt mal alle zusammen? Oder habt ihr irgendwie, wie erreicht man die, was macht man?
Also in Namibia ist tatsächlich die Herausforderung, weil es, wie schon gesagt, so viele verschiedene Kulturen gibt, mit jeder seine eigene Sprache, jeder seine eigenen Gewohnheiten, Und dann natürlich dadurch, dass wir lange, also nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland die Kolonie verloren hat, wurde Namibia ein Teil von Südafrika. Also es wurde sozusagen ein Mandatstaat. Und dadurch hatten wir dann auch das Apartheid-System. Also das ist sich, kann man sich schwer vorstellen, wenn man selber noch nie da war oder dort gelebt hat und das schon mal live erlebt hat, wie das ist. Aber das ist tatsächlich so, dass viele verschiedene Kulturen nebeneinander herleben und irgendwie miteinander funktionieren, aber trotzdem nicht ganz die Brücke zueinander geschafft haben. Und in der Gemeinde ist das natürlich auch so, das sieht man in Deutschland und in anderen Ländern auch. Die Adventgemeinde ist eine sehr Multikulti-Gemeinde, das ist auch das Schöne daran. Aber das kann auch zu Konflikten führen. Und so hatten wir die Möglichkeit, dann auch innerhalb der Gemeinde ein Spiel zu spielen, womit man lernt, wie man andere Kulturen erreichen kann. Und zwar ist das ein Vier-Kulturen-Spiel. Das wurde von der GK mal entwickelt für als Teil einer Trainingseinheit für Missionare, die in andere Länder gehen, wo die Kultur komplett anders ist.
Von der GK, also die Generalkonferenz ja, genau. Der Gemeinde Siebentagsadventisten.
Ja, danke, genau. Und damit haben wir dann angefangen, dass wir das mit den Gemeinden gemacht haben. Damit haben wir im Windhoek angefangen. Und da war dann der Vorsteher von der Vereinigung auch dabei. Unter anderem er und auch eine Sekretärin von ihm und so weiter. Und die waren so begeistert auch, dass das dann geholfen hat, die Türen zu öffnen, dass wir das nicht nur in anderen Gemeinden machen konnten, also Adventgemeinden, sondern auch bei der Pastorentagen von den namibischen Vereinigungen. Und das war sehr, sehr gut. Das hat also... Ich wusste natürlich, ich habe das Spiel damals in Brasilien in der Missionsschule kennengelernt und ich wusste, dass es ein sehr gutes Spiel ist, um solche Sachen beizubringen. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, was für einen riesen Impact das in Namibia machen konnte. Wirklich.
Genau, also, dieses Spiel ist auch so, es geht so 2 bis 3 Stunden, manchmal auch 4 Stunden, je nachdem, wie lange man es noch auswertet. Mhm. Und man, das geht darum, dass man nicht nur versteht, wie die anderen Kulturen funktionieren, sondern dass man das erlebt. Mhm. Das heißt also, man muss eine gewisse Kultur sich hineindenken, selber spielen und verschiedene Gruppen haben verschiedene Kulturen und dann erlebt man den Konflikt zwischen Kulturen und das ist wirklich ein Erlebnis, was einen starken Aha-Effekt macht.
Mhm. Das baut dann so ein bisschen die Mauern ab zwischen den Menschen?
Ja,
oder?
Ja. Okay. Auf jeden Fall. Wir haben jedes Mal, also wie hinterher gab es immer eine Feedback-Runde, wo die Leute ihre Gedanken teilen konnten und eine Situation, die mich am meisten beeindruckt hat, weil wir natürlich ist dieses Spiel wichtig, um für jede Kultur, ja, nicht nur eine mit der anderen, sondern für jede Kultur innerhalb Namibia. Aber weil wir auch mit den Deutschen zu tun haben und Deutschland natürlich auch nicht immer eine positive Geschichte in Namibia hat, war das für mich auch sehr interessant zu sehen, wie die anderen Kulturen jetzt verstehen, wie das vielleicht mit den Deutschen ticken könnte. Und zwar war dann das bei in Swakopmund das letzte Mal, als wir gespielt haben, hat eine junge Dame erzählt, dass die vor kurzem im Altersheim waren und die Leute dort zu besuchen. Und da gab es eine alte Dame, eine deutsche Dame, die bei der Begrüßung denen die Hand ganz fest gedrückt hat. Ja? Und sie meinten, boah, warum drückt die meine Hand so doll? Mag die mich nicht? Warum ist die so? Ne? Weil sie kam, war eine Farbige und hat sich dadurch natürlich ja, benachteiligt gefühlt. Und als wir, nachdem wir dieses Spiel gespielt haben und ein bisschen erklärt haben, wie die verschiedenen Kulturen funktionieren und woran etwas liegen könnte, und ich habe halt dieses Beispiel gebracht, dass es in Namibia unter den Deutschen gängig ist, dass man sich mit einem ordentlichen Händedruck begrüßt. Und wenn das so was Lasches ist, das eher nicht so cool ist. Ja? Und da sagte die, jetzt verstehe ich. Die Dame hat eigentlich Freude und Dankbarkeit und Wertschätzung ausgedrückt und ich dachte, sie wollte mich verletzen. Und dann ist bei denen ein Licht aufgegangen, dass das gar nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hat und dass sie dieses Erlebnis nun auf einmal anders einordnen konnte, als was es vorher getan hat. Mhm. Und das war sehr wichtig, vor allem wenn man kulturübergreifend Leute missionieren möchte, wenn man auch die deutsche Kultur erreichen möchte, dass man solche Sachen versteht zum Beispiel.
Ja. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist was wir alle lernen müssen für die Zukunft. Und so ein Spiel, ich bin mal gespannt, ob wir das mal irgendwo, ich würde das gerne mal irgendwie spielen. Ich weiß, als ihr weiter aus Namibia zurückgekommen seid, also ihr habt geleuchtet, ihr habt euch gefreut, dass ihr da viele, also da wirklich gläubige Menschen getroffen habt, die da auch irgendwie scheinbar eine gute Arbeit machen, mhm. die auch wirklich das Herz offen haben für das Evangelium. Ihr wurdet da gut aufgenommen, also ihr habt schöne Erfahrungen gemacht.
Mhm. Ich bin stolz auf mein Land.
Freut mich zu hören.
Das ist nicht nur zum Urlaub machen gut, sondern wir haben übrigens schon geplant, dass wir nächstes Jahr wieder dorthin gehen werden.
Ja. Mhm.
Vom 27. Februar bis so 20. März ungefähr. Und da diesmal 3,5 Wochen dann dort sein werden und dort die Arbeit fortsetzen wollen, die wir dieses Jahr angefangen haben.
Mhm.
Ja, also wenn da noch ein paar Begeisterte sind, die da was lernen wollen.
Wir können immer Missionare brauchen, die mitkommen.
Vielleicht auch langfristig.
Auch langfristig, ja, genau. Ja. Wir haben darüber gesprochen, man braucht ja auch jemanden, der dort vielleicht ein oder zwei oder drei Jahre vor Ort auch als Bibelarbeiter, als Missionar vor Ort arbeitet. Denn nur mal eine Woche hinzugehen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja,
die Menschen sind offen dort. Man kann hingehen, das ist also, man hat offene Türen.
Also, einer von unseren Zuschauern, der sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt, bete da mal drüber. Vielleicht öffnet der Heilige Geist da Türen. Wer weiß, wo es hingeht. Die Vorbereitung auf jeden Fall ist immer gut für uns, so mit Dingen zu machen, solche Erfahrungen zu haben. Das ist wichtig. Und wir lernen vor allem jetzt Dinge, die wir für die Zukunft brauchen. Ja. Es gibt da ein Zitat von Ellen White, das möchte ich mal eben zeigen. Er spricht über die letzte Zeit, also wie es so am Ende sein wird. Und das Buch heißt Manuscript Releases. Da sagt sie auf Seite 280, also im fünften Band, bald kommt die Zeit, wo Gottes Volk aufgrund von Verfolgung in viele Länder zerstreut wird. Wer eine gute Allgemeinbildung erhalten hat, wird Vorteile haben, wo immer er auch hingehen muss. Also ich glaube, das geht nicht nur um die Sprachen, das geht auch um die Kultur. Das geht darum, wie versorge ich meine Wunden, wenn ich nicht mehr zum Arzt gehen kann? Wie ernähre ich mich woanders? Also umso mehr Erfahrung ich jetzt sammle, auch selbst auf anderen Kontinenten, das wird mir später mal zum Guten dienen, wenn ich auch andere Völker erreichen muss. Denn ich meine, ist kein Geheimnis. Im Frühregen war das so, die wurden zerstreut in der Verfolgung. Im Spätregen wird das nochmal so sein.
Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland schon viele Kulturen. Ja? Und es ist wirklich so, wie können wir andere Kulturen erreichen? Und das ist auch in Deutschland sehr schwierig. Ja? Deswegen, wir sind auch dabei, oder Nicole ist dabei, das Spiel auf Deutsch zu übersetzen. Und das wäre auch gut, wenn wir in Deutschland das Spiel mal verbreiten könnten. Dass auch hier wir lernen, wie man auch über Kulturen hinaus missionarisch aktiv sein kann. Und vor allem gerade für die letzte Zeit. Denn wenn man verstreut wird und irgendwo anders hinkommt, stell dir vor, du kommst in ein Land und du kennst die Kultur nicht, aber wenn man schon ein bisschen schon mal eine Ahnung hat, wie kann ich andere Kulturen verstehen, ja, man Verständnis dafür hat, dass man nicht alles, was anders aussieht, anders riecht und anders klingt, nicht alles böse sein muss, dann kann man viel besser damit umgehen und kann auch viel, viel besser auch Menschen erreichen.
Nutzt die Zeit der Vorbereitung.
Ja, das ist jetzt, die Zeit. Ja.
Genau. Was wird uns dann erwarten am Ende der Zeit? Also wie wird die Welt, die Gemeinden aussehen, also wenn das Werk wirklich zum Abschluss kommt, wenn das Licht des Engels einmal die ganze Welt erreicht, Deutschland, Namibia und viele andere Länder, wie sieht die Welt dann aus?
Ich denke, das wird nicht besser werden. Die Bibel sagt deutlich, dass die Krisen zunehmen werden, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als auch die Naturkatastrophen. Und natürlich auch die Verfolgung. Es wird nochmal eine Trübsalzeit geben. Aber diese Trübsalzeit, da müssen wir keine Angst vor haben, weil Gott mit uns ist. Gott wird uns schützen, Gott wird uns führen. Unsere Aufgabe ist es, den lauten Ruf dann zu verkündigen. Und Gott wird für unseren Schutz sorgen. Ja? Ellen White schreibt in Selected Messages, Band 3, Seite 397, viele werden ins Gefängnis kommen, viele aus Städten und Großstädten um ihr Leben fliehen und viele werden Märtyrer für Christus sein, weil sie die Wahrheit verteidigen. Aber genau das wird gesagt, wie bei dem Frühregen, bei Pfingsten. Die Verfolgung, die Gemeinde erlitten hat, oder auch Stephanus, der gesteinigt worden ist, war für das Werk Gottes am Ende zum Vorteil. Ja? So wird es am Ende auch sein. Durch die Verfolgung wird das Werk noch viel schneller vorwärts gehen. Ja? Weil der Fokus auf die Gläubigen gerichtet ist von der ganzen Welt, die jetzt verfolgt werden und dadurch auch die Botschaft bekannt wird. Und Gott wird mit seinem Heiligen Geist mächtig wirken. Und ich freue mich auf diese Zeit. Aber ich denke, wir müssen uns darauf vorbereiten.
Ja. Das ist, glaube ich, das Spannende. Also zum einen, man will diese Zeit unbedingt erleben, weil es wie im Frühregen wird. Es wird Wunder geben, es wird wieder viele Krankenheilungen geben. Also es wird eine Zeit geben, wo die Gemeinde und die Missionsarbeit ganz stark aufblüht, nach der Sichtung in der Gemeinde. Also es kommt zuerst, dann kommt das. Auf der anderen Seite sagt man sich, das ist eine Zeit von Verfolgung und es wird wieder Märtyrer geben und all solche Dinge. Will man das erleben? Kann das jeder Mensch erleben? Wird Gott jeden Menschen durch diesen Feuerofen schicken? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die stellen sich viele Zuschauer. Ja.
Und es ist auch so, dass Ellen White sagt, dass auch Gott gerade auch die Kinder oder auch viele ältere Leute zur Ruhe legen wird. Aber auch andere. Christus kommt bald, heißt es, Seite 180, Gott weiß, ob jene, für die gebetet wird, in den kommenden Versuchungen und Prüfungen bestehen werden oder nicht. Er weiß das Ende schon vom Anfang her. Viele werden deshalb zur Ruhe gelegt werden, ehe die Feuerprobe der Trübsalzeit über unsere Welt kommen wird. Ja. Und von daher Gott ist so weise. Und Gott will ja das Beste für uns. Gott will ja uns nicht irgendwo reinlaufen lassen ins offene Messer. Deswegen ist es einfach so, dass er, wenn er weiß, da ist jemand, der die Zeit nicht durchhalten würde, dann legt er ihn vorher zur Ruhe. Und deswegen, wenn jemand zur Ruhe gelegt wird, auf meine Frau, die zur Ruhe gelegt worden ist, habe ich auch gesagt, dass Gott hat genau diese Verheißung erfüllt. Ja, Gott hat sie zur Ruhe gelegt, weil er wusste, dass für sie die letzte Zeit vielleicht nicht gut ist. Ja? Und dass sie dann wieder auferstehen wird natürlich. Ne? Aber und wenn Gott weiß, da ist jemand, der hat einen starken Glauben und der kann diese Zeit durchstehen am Ende, dann lässt Gott ihn durch diese Zeit durchlaufen. Und das wird für uns natürlich, die wir dann noch leben, eine fantastisch schöne Zeit sein. Auch wenn es eine harte Zeit, was die Sicherheit angeht, sein wird. Ja.
Das ist beides irgendwie, ne?
Beides.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich damals an die Missionsreisen denke, also oder die Zeit nach dem Frühregen, wenn ich an die Apostel denke, die wurden ja schwer verfolgt, also die mussten wirklich um ihr Leben fürchten. Gleichzeitig haben die Dinge erlebt, Gefängnistüren gingen auf, ja. Paulus wurde von einer Schlange gebissen, das Gift hat ihm nichts angetan. Ja. Also es sind so merkwürdige Dinge passiert, die den Glauben stärken müssen. Und gleichzeitig war die Verfolgung so groß, dass du eigentlich bis jeden Tag aufgestanden musst, dich gefragt haben, was passiert mir heute? Ja. Paulus hat ja auch jahrelang im Gefängnis gesessen. Ja. Das wird ja oft so ausgeblendet, wenn man die Apostelgeschichte liest. Genau. Aber der ist jeden Morgen aufgewacht, hinter Gitter stehen.
Ja, und auch der Johannes war auf der Insel Patmos, ne? Aber da hat er die Vision bekommen und das ist zum Segen für die ganze Christenheit von 2000 Jahren geworden. Ne? Also von daher, nicht immer das, was uns nicht schmeckt, ist immer nicht nur negativ, das kann auch zum Segen sein für uns. Mhm. Aber hier gibt es noch ein gutes Zitat, Christus kommt bald, Seite 106. Wer in der Wahrheit unterwiesen werden will, der sollte die Geschichte der frühen Christen studieren, und zwar während Pfingsten und unmittelbar danach. Denkt über die Erfahrungen des Paulus und der anderen Apostel nach, denn die Gläubigen in unserer Zeit werden durch ähnliche Erfahrungen gehen müssen. Ja? Ich denke, das ist, was wir gerade gesagt haben, sowohl, dass es eine Krisenzeit ist, denn Satan versucht auch das zu verhindern durch Verfolgung, aber auch die Zeichen der Wunder. Und ich glaube, dass die Zeichen der Wunder, was du eben schon angedeutet hast, in der letzten Zeit wesentlich mehr sein werden, als was bei Pfingsten geschah. Ja? Denn es wird jetzt weltweit überall sein. Ja? Und Gott wird uns führen und wir werden so viel übernatürliche Dinge erleben. Also das wird schön werden, darauf freue ich mich. Ja. Aber das heißt natürlich auch, dass wir uns überlegen müssen, was ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, für unsere Sicherheit zu sorgen, uns irgendwelche Höhen auszusuchen, wo wir dann hinfliehen wollen, sondern Gott wird uns das dann zeigen. Sondern unsere Aufgabe ist es, uns auf die Verkündigung vorzubereiten, kulturübergreifende Missionen, auch dort jetzt schon zu schauen, wie kann ich Menschen erreichen, ja, mit dem Evangelium, sowohl in Deutschland, und Deutschland ist ein Missionsland Nummer eins, aber auch in Namibia und die Deutschen in Namibia. Dass man überall auf der Welt, auch die müssen erreicht werden, überall müssen die Menschen erreicht werden, ja, und jede Kulturgruppe. Und wenn wir von Deutschland aus nicht die Deutschen in Namibia erreichen, wer sonst? Ja? Denn wir sind deutschsprachig und wir haben die Möglichkeit. Und deswegen haben wir gesagt, Namibia ist jetzt dran. Ja. Die Deutschen in Namibia. Ja.
Ich glaube auch die Zeit, die vor uns steht, die wird sehr intensiv. Das wird ja wieder eine Verfolgung sein. Ja. Eine sehr kurze und sehr intensive Zeit. Ja. Und wenn ich mir überlege, dass damals die Apostel eigentlich die damals bekannte Welt in einer Generation erreicht haben. Genau. Und das wird aber noch schneller sein. Wir werden keine ganze Generation brauchen. Ja. Und das wird eine kurze Zeit sein, sehr intensiv. Und dann können wir sagen, wir kommen nicht nach Hause.
Richtig.
Also was uns dann erwartet, wird einfach alles, was wir vorher an schlimmen Dingen gesehen haben und erlebt haben, also einfach verblassen lassen.
Ja, richtig. Ja, und das ist auch das Ziel, wenn wir wieder anknüpfen, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wenn alle Menschen von der Botschaft gehört haben, wenn sie alle entschieden haben, dann kommt Jesus wieder. Das ist das Ziel. Deswegen können wir Jesu Wiederkunft beschleunigen, wenn wir mitgehen, uns zur Verfügung stellen und der Heilige Geist durch uns wirken kann, dass das Werk beendet wird.
Wir würden uns alle ermutigen, im Werk treu zu stehen, auch bis zum Ende, also standhaft zu bleiben, also egal, was uns passiert, ob einige von uns verfolgt werden, ob wir ins Gefängnis geworfen werden, ob wir vielleicht unser Leben verlieren, ob Menschen vorher zur Ruhe gelegt werden, dass wir dadurch unseren Glauben nicht verstecken und uns selber nicht ermutigen lassen, sondern dass wir das Werk, zu dem Gott uns berufen hat, sein Licht in die ganze Welt zu bringen, dass wir es auch treu ausführen. Ja. Gott wird Türen öffnen für jeden von uns. Er wird Wunder wirken, so wie auf eurer Reise ja auch schon gesehen. Mhm. Und ich freue mich darauf, auch auf der einen Seite auch die vielen Menschen der Welt zu erreichen. Mhm. Das sind so viele Menschen, die Gott so von Herzen lieb hat und die er retten will, in jedem Land dieser Welt. Von der Kultur anders als wir, aber es sind doch irgendwie unsere Brüder und Schwestern.
Ja.
Und eines Tages werden wir alle zusammen in unserer neuen Heimat sein, im neuen Jerusalem.
Genau.
Vielen Dank euch beiden. Dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt.
Gerne.
Danke.
Hat mich gefreut, auch gerade über die Zeiten des Spätregens und lauten Ruf zu sprechen. Das liegt direkt vor uns, diese Zeit. Ja. Auch euch, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. dass wir Erfahrungen mit euch teilen konnten und gleichzeitig über dieses Thema sprechen konnten. Ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Gottes Segen bis dahin. Tschüss.
Gottes Segen. Tschüss.